tut weh. Und zwar richtig weh. Also so ein Staubkorn mit wie viel Prozent auch immer der Lichtgeschwindigkeit tut richtig weh.
Treecorder, der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree.
Herzlich willkommen all unseren Zuhörern und Zuhörern zu einer weiteren Podcast-Folge von Treecorder. Heute haben wir zwei Special Guests, einmal Ralf Edenhofer und Brandon Q. Morris. Herzlich willkommen.
Servus miteinander.
Hallo, hallo. Freut mich, dabei zu sein.
Ja, ihr beiden, wir haben euch heute zugeholt, weil ihr seid ja für uns bekannt als unterschiedliche Spektren einer Skala, wenn es darum geht, was wird in Zukunft denn vielleicht denkbar möglich sein, und seid beide begeisterte Hard-Science-Fiction-Schreiber. Und wir hatten ja schon mal eine Folge gemacht mit dir, Ralf, über Antriebstechnik. Da haben wir uns gedacht, könnten wir auch mal eine Folge machen über Antriebstechnologien der Zukunft. Ja, was gäbe es Besseres, als vielleicht einen Optimisten dabei zu haben und einen, der sagt, das wird wahrscheinlich nicht ganz so außergewöhnlich. Vielleicht finden wir heute raus, was so die Skala des Möglichen sein könnte der Zukunft. Freuen wir uns sehr drauf.
Wenn es um Antriebstechniken geht, Raketen hatten wir ja schon. Aber wenn wir uns vielleicht mal so ein bisschen vom Heute aus in die Zukunft bewegen, was ist denn so das, was aus eurer Sicht als nächstes so vor der Tür steht? Was ist der erste Evolutionsschritt von dort aus, wo wir gerade sind?
Das nächste werden weitere Raketen sein, und zwar bessere Raketen, ganz einfach. Also Raketenantrieb heißt nichts anderes als, ich habe mein Raumschiff, meine Rakete oder wie auch immer ich es nenne, und werfe hinten irgendwas möglichst schnell raus, um dann in die andere Richtung vorwärts getrieben zu werden. Das wird aktuell mit chemischen Antrieben gemacht, aber da ist noch viel, viel Luft nach oben, auch für die Zukunft, um dieses Prinzip weiterzuführen. Um gleich mal hier ein Statement zu setzen, aus meiner Sicht sind rückstoßgetriebene, also Raketentriebwerke, auch das Einzige, was physikalisch einigermaßen belegt ist.
Zunächst mal Zustimmung dafür, dass das mit den Raketen schon noch eine Weile weitergehen wird. Aber wenn wir jetzt so von Zeiträumen von 200 bis 300 Jahren sprechen, ich glaube, wir hätten vor 100 Jahren nie geahnt, wie es heute aussieht. Also Jules Verne hat sich ja vorgestellt, wir würden mit einer Kanone auf den Mond geschossen, und inzwischen ist man ein bisschen weiter und hat sozusagen bessere Physik zur Verfügung, als Jules Verne sie hatte. Und insofern glaube ich auch, dass wir irgendwann auch das Raketenprinzip überwinden werden. Und das, was mir da momentan so der beste Kandidat zu sein scheint, der auch eine gewisse Verwurzelung in der Physik hat, sagen wir es mal so, wäre dann meiner Meinung nach der Warp Drive. Also da gibt es ja schon einige, die sich damit beschäftigt haben und zumindest herausgefunden haben, unter welchen Bedingungen wir den haben könnten.
Okay, Brandon legt direkt mit Warp Speed los in die Folge. Das ist sehr gut. Wenn wir nochmal kurz vielleicht bei den Raketen bleiben, einfach aus Interesse. Was denken ihr, könnte da so ein nächster Schritt sein? Also momentan ist ja, glaube ich, das leistungsfähige flüssiger Sauerstoff und Methan, was SpaceX ja nutzt, was angeblich ja ein bisschen klimafreundlicher ist als die Feststoffbooster, die die NASA benutzt. Was könnte denn da überhaupt noch kommen? Also wissen wir da nicht schon, was wir zur Verfügung haben und was überhaupt möglich ist? Ralf?
Zu weiten Teilen ja. Also da gibt es viele, viele Optionen, wie man das besser gestalten kann. Auch das, was du gerade gesagt hast, Sauerstoff, Methan oder Sauerstoff, Wasserstoff ist auch so ein Klassiker in der Raketentechnik. Das sind alles chemische Reaktionen. Da wird schön viel Energie frei, gar keine Frage. Aber bei einer Rakete brauche ich halt im Zweifelsfall noch mehr Energie. Die zwei Sachen, die da eine Rolle spielen, sind die Ausstoßgeschwindigkeit dessen, was ich hinten raushaue. Und je schneller ich das machen will, umso mehr Energie brauche ich dafür. Und zweitens, wenn ich auch noch viel Schub haben will, weil ich zum Beispiel die Erdanziehungskraft überwinden muss, dann muss ich auch noch verdammt viel davon raushauen. Und beides gleichzeitig, da wird es halt dann echt eng. Und was die derzeitigen, also die zwei Gegenpole in der aktuellen Antriebstechnik sind, sind einerseits halt der klassische chemische Antrieb, der wirklich viel Impuls macht, also mit viel Power da hinten raushämmert, aber nicht sonderlich effizient ist. Das sind die klassischen chemischen Antriebe, auch die SpaceX verwendet. Und am anderen Ende des Spektrums sind die Ionenantriebe, die zwar extrem effizient sind, weil sie eine extrem hohe Ausstoßgeschwindigkeit haben von dem, was sie hinten rausschmeißen, aber halt nur sehr, sehr wenig Schub hinkriegen können. Das heißt, die sind aktuell nur verwendbar, wenn ich schon, also wieder keine großen Kräfte mehr bewinden muss, Erdanziehung oder sowas, sondern schon im Orbit bin, dann kann ich ein Ionentriebwerk starten und dann ganz gemächlich mich von der Erde so wegbewegen und dann zu fernen Orten im Sonnensystem oder wohin auch immer. Aber für alles, was ein bisschen in Richtung Science-Fiction geht, also zumindest in Richtung interessante Science-Fiction, braucht eigentlich beides. Das braucht hohe Effizienz, damit ich hohe Endgeschwindigkeiten kriege und hohen Schub, damit ich nicht mehrere Jahre brauche, bis ich auf dieser Endgeschwindigkeit bin. Oder im Zweifelsfall halt auch mal das schwere Feld eines Planeten überwinden kann. Und um beides gleichzeitig zu realisieren, braucht man verdammt viel Energie und zwar sehr viel mehr, als aus chemischen Antrieben oder Ionenantrieben rauszukriegen ist. Und da sind wir dann ganz schnell im nuklearen Bereich. Es gibt ja schon in den, was war das, 50er, 60er Jahre gab es die Idee von nuklearen Raumschiffantrieben. Das Projekt Orion ist da, glaube ich, so der große Platzhirsch gewesen. Das ist auch ziemlich nachgewiesen, dass das funktioniert hätte. Es waren bloß ein paar Leute nicht so begeistert davon, Atombomben unmittelbar in der Nähe der Erde zu zünden und das irgendwie so im Sekundentakt, um dann Raumschiff in den Orbit zu hieven oder darüber hinaus. Aber nukleare Antriebe bieten auf jeden Fall theoretisch die Möglichkeit, da deutlich darüber hinaus zu gehen. Und da sind wir noch bei Kernspaltung. Und der Klassiker ist ja eigentlich in der Science-Fiction, also zumindest in meinen Romanen, die Kernfusion, wo halt noch viel mehr Energie frei wird, sodass man dann beides, also hohe Effizienz und hohen Schub, parallel realisieren kann. Oder halt nacheinander, da gibt es den Nerva-Drive, das ist auch so ein Konzept, wo man den man umschalten kann. Mal gelesen, es wurde als Gangschaltung bezeichnet, also zwischen hohem Schub und hoher Effizienz, je nachdem, was man gerade braucht. Also da gibt es durchaus auch schon theoretische Ansätze, aber das ist so ein Fusionsantrieb in ein Raumschiff zu packen, ist auf jeden Fall noch Zukunftsmusik und wird es für einige Jahre auch noch bleiben, vermutlich eher Jahrzehnte mindestens. Wenn ich dann noch effizienter werden will, also noch höhere Energie, dann, ja, was hätte man denn sonst noch als Angebot? Materie-Antimaterie-Annihilation, also das ist das Effizienteste, was man machen kann, wenn man Materie hat und Energie gewinnen will. Aber mit Antimaterie habe ich so meine Bedenken, dass man die in absehbarer Zeit soweit erstmal solche Mengen erzeugen kann, dass es relevant wird und zweitens die dann auch in den Griff kriegt. Denn die neigt halt dazu, mit allem zu reiner Energie zu zerstrahlen, was Materie ist, also auch mit der Außenhülle eines Tanks, wo man sie reinpackt. Das heißt, da wird es dann echt knifflig, aber vom rein energetischen Faktor ist das durchaus noch möglich und das würde auch noch halt mit dieser Energie, die da in der Materie-Antimaterie-Reaktion gewonnen wird, irgendwas zu beschleunigen und hinten aus dem Raumschiff rauszuwerfen, wäre immer noch ein Raketenantrieb.
Brandon.
Ja, also du hast da schon ein paar ganz interessante Aspekte angesprochen. Also was ich glaube, was auf jeden Fall passieren wird und muss, ist die Trennung zwischen der Energieerzeugung an Bord und dem Antrieb. So werden auch Fusionstriebwerke funktionieren. Die werden eben nicht das rausspucken, was bei der Fusionsreaktion sozusagen erhitzt wird, sondern die werden mithilfe der Fusionsreaktion elektrische Energie erzeugen und die dann ähnlich wie beim Ionenantrieb benutzen, um dann letztlich hinten was rauszuwerfen. Insofern ist, glaube ich, auch das Konzept mit den Atombomben, die man in rascher Folge zündet, halt so etwas bisschen 50er-Jahre-Idee, die man heute, glaube ich, würde man die gleiche Menge Kernbrennstoff wahrscheinlich effizienter nutzen, wenn man da einfach ein kleines Spaltungskraftwerk im Raumschiff installieren würde und das dann wiederum die elektrische Energie nutzen würde. Also das dürfte wahrscheinlich die heutigere Version sein. Wo wir auch nochmal drüber sprechen könnten, wäre tatsächlich, du hast es schon kurz gesagt, die Umweltfreundlichkeit. So grundsätzlich macht es meiner Meinung nach gar keinen großen Unterschied, ob man jetzt zumindest vom Klimastandpunkt her, ob man jetzt einen herkömmlichen Raketentreibstoff verwendet oder Sauerstoff-Wasserstoff-Kombination, weil auch der Wasserstoff muss ja erstmal irgendwo herkommen und muss produziert werden. Und je mehr Gewicht ich in den Orbit schicke, desto mehr Energie brauche ich einfach und desto mehr Treibstoff muss ich erzeugen. Und es muss halt gesichert werden, dass der irgendwie möglichst ausstoßfrei erzeugt wird. Aber was denn letztlich bei der Verbrennung passiert, ist dann gar nicht mehr so relevant unbedingt. Also das wäre noch so ein Aspekt, der ja auch eine zunehmende Rolle spielt.
Da habe ich noch eine Alternative, von der ich jetzt schon ein paar Mal gehört habe. Es gibt so ein amerikanisches Raketen-Startup, Spin Launch heißen die, die eine riesige Zentrifuge gebaut haben und eine noch größere bauen wollen, um aus dieser quasi Vakuumkammer der Zentrifuge Raketen ins All zu schießen. Da sind wir so wieder so ein bisschen bei Jules Verne und der Kanone. Habt ihr davon auch was mitbekommen? Könnt ihr dazu was sagen?
Ja, ja, das ist sehr cool. Vor allem natürlich für nicht lebende Objekte, die da drin sitzen, weil sonst die Beschleunigung, die schwere Beschleunigung etwas unangenehm sein könnte, die dabei entsteht. Aber für Objekte, für Lasten, die sowas auch aushalten, ist es auf jeden Fall ein guter Anfang. Sie wollen ja auch nicht damit gleich komplett bis in den Orbit kommen, sondern erstmal nur in gewisse Höhen und dann soll dann, ähnlich wie bei diesen Stratosphären-Launchern, soll dann das Objekt selber sein Triebwerk zu und dann mit relativ wenig Restenergie den Orbit erreichen.
Ich stimme zu, das ist ein absolut vielversprechendes Konzept. Das Grundproblem an Raketen ist halt, dass sie allen Treibstoff bzw. Treibmasse, die sie mitnehmen, halt bei sich im Raumschiff drin haben müssen. Dadurch wird das Ding schwer und daraus resultiert ja dann auch diese unangenehme Raketengleichung, die halt doch sehr einschränkend ist bezüglich der Geschwindigkeit, die man erreichen kann. Und wenn man die Energie extern zuführt, eben zum Beispiel durch so einen Spin-Launcher, umso besser, wunderbar, gar keine Frage. Gab ja auch mal die Ideen, Raketen erst hoch in der Luft zu zünden. Das Sänger-Projekt ist schon jetzt seit Jahrzehnten überholt. Aber um da schon mal erstmal eine gewisse Basisgeschwindigkeit der Rakete mitzugeben und eine gewisse Höhe vor allen Dingen, damit man das nicht alles dann noch mit dem Raketenantrieb überwinden muss, ist, glaube ich, ziemlich aus der Mode gekommen, hat sich dann doch nicht ganz so bewährt, wie die Grundidee sich erstmal anhörte. Aber prinzipiell alles, was das Ding erstmal auf Geschwindigkeit bringt, ohne intern irgendwas mitschleppen zu müssen, ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Macht ja übrigens Virgin Galactic. Die hängen ihren Gleiter da an eine Boeing 747 und fliegen die hoch und zünden eben oben erst die Raketentriebwerke, also in 10 Kilometern Höhe. Und es bringt auch tatsächlich was, weil natürlich der Energieaufwand dann entsprechend proportional sinkt, den man braucht. Das externe Zuführen ist spannend, weil da gibt es natürlich noch das vielleicht erst in der entfernteren Zukunft mögliche Projekt des Weltraumaufzugs, der ja auch seine Energie jetzt, je nachdem, wie man es umsetzt, sozusagen von der Erde beziehen könnte. Und die andere Möglichkeit wäre, die Energie extern zuzuführen, indem man das Raumschiff beschießt von außen mit einem entsprechend sehr starken Laser. Da gibt es ja das Starshot-Projekt, was so Mini-Raumschiffe natürlich am Anfang erstmal nur zu Proxima schicken will, mit bis zu 20% der Lichtgeschwindigkeit, was auch durchaus physikalisch realistisch ist, wenn man die entsprechend großen Laser besitzt.
Ja, absolut. Das sind schöne Möglichkeiten. Problem bei den Lasern oder bei allem, was erstmal von der Erde aus viel Energie zuführt, ist halt, wenn ich dann irgendwo nicht nur schnell hinkommen und schnell dran vorbeifliegen will, sondern da auch bremsen will. Also das Bremsen muss dann wieder irgendwie intrinsisch aus dem Raumschiff heraus stattfinden. Oder ich verzichte halt drauf und fliege einfach nur schnell vorbei, mache ein paar schöne Aufnahmen und schicke die nach Hause. Dann geht das, dann ist das eine wunderbare Sache. Aber allein schon, wie gesagt, den Brennstoff, die Treibmasse sparen zu können, um das Ding erstmal auf Geschwindigkeit zu bringen, sondern nur das fürs Bremsen mitschleppen zu müssen, wäre auf jeden Fall schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung.
Frage, glaubt ihr beide, dass das nächste große Ding quasi der Antriebstechnik für Raumschiffe die Fusion sein wird? Also Fusionstriebwerke?
Also in der Science-Fiction auf jeden Fall. Deswegen verwende ich das mit großer Begeisterung in all meinen Romanen, die irgendwie über die nächsten paar Jahre hinausgehen. Da gibt es allerdings noch einen ganzen Haufen Schwierigkeiten. Also erstmal haben wir noch nicht mal auf der Erde einen Fusionsreaktor wirklich hingekriegt, der sinnvoll Energie erzeugt. ITER wird ja gerade gebaut in Südfrankreich. Aber wer sich mal solche Anlagen anguckt, sowohl die bestehenden als auch die geplanten, das sind Riesenmonster und dementsprechend schwer. Und schwer ist genau das, was man für Raumschiffe und Raketen eigentlich vermeiden will. Das Grundprinzip von ITER zum Beispiel oder Wendelstein, nämlich so ein Tokamak oder Stellarator, vermutlich nicht unbedingt irre geeignet, genau aus diesen Gründen für ein Raumschiff. Da könnte man sich andere Sachen überlegen. Aber ich glaube, da ist noch viel, viel Entwicklung notwendig, bis das so kompakt ist, dass es in ein Raumschiff reinpasst. Also von daher erwarte ich das nicht für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte, sondern wird dem schon auch eine ganze Weile Zeit geben.
Denkst du denn, da ist ein anderer vorher? Also wenn das nicht das nächste große Ding ist, was tatsächlich die Raumfahrt verändern könnte, siehst du dann irgendwas davor oder was anderes?
Davor wird es Schwierig. Ich denke mal, eine sinnvolle Kombination von Energie extern zuführen, um das Ding erstmal von der Erde wegzukriegen, dann vielleicht hocheffiziente Ionenantriebe, um es auf Hochgeschwindigkeit, höhere Geschwindigkeit zu kriegen, mit möglichst minimalem Treibmasseverbrauch, wenn man einmal im Orbit ist, dann zu weiteren Entfernungen. Ich denke mal, an der Optimierung solcher Technologien, da wird man noch einige Zeit lang dran basteln können. Wie gesagt, alles im Prinzip machbar und möglich. Vielleicht ist bis auf diesen Spin-Launch, der muss seinen Praxistest noch bestehen, aber Ionenantriebe gibt es ja schon für einige Raumsonden. Da werden wir noch eine ganze Weile beschäftigt sein. Ob da jetzt noch irgendwelche großen Sprünge innerhalb dieses Technologierahmens zu erwarten sind, schwer zu sagen. Ich denke mal, das wird einfach eine kontinuierliche Weiterentwicklung all dieser Technologien sein. Aber ein großer Sprung wird dann tatsächlich aus meiner Sicht nukleare Antriebe sein, unabhängig davon, ob mit Kernspaltung oder Kernfusion, die aber, wie gesagt, die genannten Probleme haben. Hierzu noch eine Frage an Brandon vielleicht. Du hast gerade gesagt, bei Fusionsantrieben siehst du eine Trennung von Energieerzeugung und Treibmasse. Das heißt, erstmal Strom erzeugen und den dann für einen Ionenantrieb oder sowas nutzen. Gibt aber auch die Open-Cycle-Fusionstriebwerke, wo man es halt mehr oder weniger direkt die Ionen nutzt, die da hinten aus der Fusion entstehen. Und die dann entsprechend über Magnetdüsen oder wie man auch immer man das nennen mag, hinten rausschmeißt. Ist das keine Option aus deiner Sicht oder noch in fernerer Zukunft?
Ich glaube ehrlich eher gesagt, dass es eher in das erfolgreichere Konzept sein wird, weil man nicht koppelt sozusagen, sondern separat macht, dann kann ja das, was man rausschmeißt, alles sein. Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass so ein Raumschiff, wenn es genügend Treibstoff an Bord hat, um die Energie zu erzeugen, sich die Stützmasse, die es dann braucht, die es hinten rauswerfen kann sozusagen, sich dann eben in der oberen Atmosphäre eines Gasplaneten dann holt und dort wieder auftankt sozusagen. Oder auch im interstellaren Raum könnte es die auch mit einem riesigen Netz, was es hinter sich herschleppt, oder einem magnetischen Netz, könnte es diese Stützmasse dann sich sozusagen aufsammeln und müsste die nicht von der Erde aus mitschleppen. Das ist ja bei der Beschleunigung auch so eins dieser Hauptprobleme, dass du natürlich immer sämtliche Masse, die du jemals brauchen wirst, um sie hinten rauszuschmeißen, von Anfang an mitschleppen musst. Und wenn du das verringern kannst, dass du nur die Hälfte brauchst oder vielleicht sogar noch weniger, weil du eben am Ziel zum Beispiel neue Masse dazu fügen kannst, dann wäre das auf jeden Fall schon mal deutlich effizienter. Also insofern denke ich, ohne diese Trennung wird es nicht abgehen. Ich glaube aber nicht, dass die Fusion so weit weg ist auch. Also die Konzepte auf der Erde, die sind ja auch nicht jetzt für Raumschiffe direkt entworfen. Die haben natürlich andere Randbedingungen sozusagen als in einem Raumschiff. Da geht es ja auch um Kosteneffizienz, die jetzt bei Raumschiffen eher nicht so die Rolle spielt, wie sie jetzt auf der Erde wäre. Auf der Erde muss man ja wirklich auch Energie billiger produzieren, als die aus Solar oder Wind kommen würde sozusagen. Und im Raumschiff ist ja doch, stehen andere Dinge im Vordergrund. Da kann man vielleicht auch eben eine teurere sozusagen in Anführungszeichen Fusionsreaktion verwenden, wo man eben teurere Zusätze braucht sozusagen, also Helium und schweren Wasserstoff und so. Und ja, insofern glaube ich, dass es schon eher kommen wird. Die Frage ist, wie wichtig es der Menschheit letztlich sein wird, solche Antriebe zu entwickeln, weil wenn wir sie brauchen, dann brauchen wir sie, um Menschen irgendwohin zu befördern. Ich glaube, für robotische Sonden ist die Geschwindigkeit ja gar nicht so wichtig. Da ist es ja nicht schlimm, wenn die 10 Jahre braucht ins äußere Sonnensystem und die Technologie haben wir. Da kann man auch sehr viel erreichen, indem man einfach die Planeten als Beschleuniger nutzt. Und insofern ist halt die Frage, wollen wir überhaupt Menschen ins äußere Sonnensystem schicken? Wie wichtig ist uns das? Und vielleicht ist es ja am Ende gar nicht so wichtig. Außer für die Science-Fiction-Autoren natürlich.
Also würdest du denn auch aber grundsätzlich der Aussage zustimmen, nach chemischen Raketenantrieben ist das nächste nuklear, sei es nun Spaltung oder Fusion? Oder siehst du noch was dazwischen?
Ja. Nee, auf jeden Fall. Und wenn, dann dürfte es auch Fusion sein, weil bei Kernspaltung sehe ich so die Akzeptanz nicht so 100% gegeben sozusagen. Es wäre auch leider ein Problem beim Starshot-Programm, wenn jetzt die Staaten anfangen würden, wie es ja so Teil der Idee ist, riesige Lasergeschütze auf der Erde oder idealerweise im Orbit sozusagen zu errichten, dann könnte das auch möglicherweise gewisse Skepsis hervorrufen, weil man mit solchen riesigen Lasergeschützen natürlich auch noch ganz andere Sachen machen könnte, als Raumschiffe anzutreiben. Und keine Ahnung, ob das jemals dazu kommen wird, dass sowas von allen Staaten sozusagen akzeptiert wird, dass da so ein riesiges Lasergeschütz über ihren Köpfen schwebt und dass man jederzeit auch nach unten drehen könnte sozusagen. Das sind halt so die Nebenbedingungen, die wir als Menschen leider auch immer dann noch haben.
Guter Punkt. Man muss nicht sonderlich, ja genau. Man muss nicht sonderlich paranoid sein, um sich Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit einem gigantischen Laser im Erdorbit vorzustellen.
Aber das ist ein generelles Problem. Ich glaube, ich habe es bestimmt an der einen oder anderen Stelle schon mal erwähnt. So einen schönen Satz aus der Science Fiction, der sagt, jeder Raumschiffantrieb, der für eine Story interessant ist, ist automatisch auch eine Massenvernichtungswaffe. Die Geschwindigkeiten, auf die ich irgendwas beschleunigen muss, um interstellare Distanzen in halbwegs sinnvoller Zeit zu überbrücken, die führen automatisch bei größeren Raumschiffen zu einer kinetischen Energie, die in den nuklearen Bereich reingeht. Also da sind wir dann bei Kilo oder Megatonnen oder sogar weit darüber hinaus. Also von daher, ob ich jetzt einen riesengroßen Todessternlaser irgendwo im Orbit habe oder es schaffe, wie auch in The Expanse so schön dargestellt, irgendwelche Meteoriten auf hohe Geschwindigkeit zu bringen und die auf die Erde zu werfen, braucht eine gewisse Sicherheitsinfrastruktur aus meiner Sicht und einen großen Konsens unter den beteiligten Nationen und vor allem auch unter den Unbeteiligten, dass sie das zulassen. Also ist knifflig.
Wenn wir jetzt nochmal über die Kernfusion sprechen, kleine Anekdote, wir hatten ja für Erebus und Terror hatten wir einen Fusionsantrieb, also ein paar hundert Jahre in der Zukunft. Und Ralf, ich kann mich daran erinnern, also du hast ja die ganze wissenschaftlich-technische Seite übernommen und hast gesagt, ja, also ich könnte mich vielleicht zu so ein paar Prozent Lichtgeschwindigkeit durchringen und hast dann das auch vorgerechnet, wie das Ganze sein muss und wie lange das dann dauert. Und ich glaube, wir sind dann bei irgendwie 2,5% Lichtgeschwindigkeit oder so rausgekommen. Du kannst mich gleich korrigieren. Und das sah dann so aus, dass wir quasi ein Schiff haben mit einem kleinen Crewabteil und der Rest ist alles irgendwie Wassertanks und sowas zum hinten rauswerfen. Das hat dann ein paar hundert Jahre gebraucht und du hast dann auch die Schwierigkeit angesprochen mit interstellarem Material, mit dem man kollidieren könnte. Und bei den Geschwindigkeiten gibt es dann Probleme. Jetzt vor, ich glaube, einer Woche oder zwei hatte ich mit Brandon gesprochen über den Plot eines anderen Buches. Da ging es um 20% Lichtgeschwindigkeit. Und er meinte auch, das ist gar kein Problem, man muss nur lang genug beschleunigen. Wenn man das Kollidieren mit irgendwas ist auch kein Problem, man braucht nur starke elektromagnetische Felder. Daran hat sich auch so diese Idee festgemacht für diese Episode, weil es so zwei komplett unterschiedliche Meinungen darüber waren, was so in Zukunft möglich sein wird. Könnt ihr uns vielleicht mal nacheinander durchführen, was ihr so für möglich haltet und was für Hürden es gibt und warum man die überwinden kann oder nicht überwinden kann? Vielleicht fangen wir bei Ralf an. Das ist wahrscheinlich das pessimistischere Szenario. Wir wollen ja optimistisch enden.
Ja, das Erebus- und Terror-Szenario war schon, ich denke mal, das ist so, was Fusionsantriebe betrifft, auch das Maximum, auf das ich mich als Autor einlassen würde, um es noch trotzdem noch als harte Science-Fiction zu bezeichnen. Also wir sind für das langsame Raumschiff, die Terror, damals von Helium-3-Deuterium-Reaktion ausgegangen. Mit Helium-3 kann man noch ein bisschen mehr Energie rausziehen. Gibt dann halt eine gewisse maximale Ausstoßgeschwindigkeit. Also das ist der Faktor, der jetzt extrem wichtig ist. Und der zweite Faktor, der halt wichtig ist, ist das Massenverhältnis. Das heißt, der prozentuale Anteil der Treibmasse, also dessen, was ich hinten rauswerfe, am Startgewicht des Raumschiffs. Und da bin ich bis auf 90% gegangen. Also von der Gesamtmasse, die halt diese Raumschiffe dann halt beim Start gehabt hätten, wären 90% wären nur das gewesen, was ich hinten rauswerfe. Und das ist schon aus meiner Sicht verdammt viel. Zumindest für ein einstufiges Raumschiff, vielleicht sogar schon jenseits des realistischen Maximums. Also ich habe, glaube ich, gerechnet, für die Saturn V hatte 95%, also noch ein bisschen mehr Massenverhältnis. Allerdings war das ein dreistufiges System. Das heißt, die hat halt nach und nach einen Teil davon abgeworfen, jeweils zumindest die leeren Tanks, wo dann diese riesigen Mengen Treibmasse vorher drin waren. Das heißt, für solche Geschwindigkeiten braucht man ein mehrstufiges System, was bei einem Fusionsantrieb natürlich nicht ausgeschlossen ist. Was mit dem chemischen Raketenantrieb geht, geht auch mit dem Fusionsantrieb. Das heißt, ich mache dann einfach mehrstufige Geräte und da kann ich das dann eventuell auch ein bisschen pimpen. Was auch noch eine Rolle spielt, sind Wirkungsgrade. Wenn ich erst aus der Fusionsreaktion irgendwie Strom mache, wie Brandon gerade vorgeschlagen hat, den Strom dann irgendwie in Beschleunigung von irgendwas umsetze, habe ich überall auch noch irgendwelche Wirkungsgradverluste. Die habe ich, glaube ich, damals auch schon sehr großzügig ausgelegt für mein persönliches ingenieurstechnisches Bauchgefühl und bin damit eben auf diesen 2,% der Lichtgeschwindigkeit gelandet, auf die ich mich gerade ebenso mit viel Augenzudrücken habe einigen können. Wie gesagt, eine reine Helium-3-Reaktion geht schon mal einiges mehr. Ob man da in den zweistelligen Prozentbereich der Lichtgeschwindigkeit kommt, sei dahingestellt. Ich übergebe an Brandon Q. Morris.
Ja, also es gibt natürlich als Hard Science Fiction Autor einen Trick, den ich durchaus manchmal anwende. Man darf nicht unbedingt alle Randbedingungen verraten, so dass ein Physiker, der dieses Buch liest, nicht nachrechnen kann, sozusagen.
Er meint mich.
Es gibt ja auch durchaus sehr physikalisch interessierte noch andere Leser und Leserinnen. Aber ich würde insofern widersprechen, als in einem Konzept fliegt eben von bei mir ein Raumschiff mit 20% der Lichtgeschwindigkeit zu Proxima Centauri. Und dieses Schiff ist einerseits am Anfang sehr klein. Die Startmasse, wenn die geringer ist, ist natürlich schon mal ein Vorteil, was so die Gesamtmasse betrifft. Aber andererseits sammelt es unterwegs auch Stützmasse auf. Weil das interstellare Medium ist natürlich einerseits ein Problem, weil du die Besatzung, wenn du welche hast, schützen musst und das Raumschiff auch. Aber andererseits ist es natürlich vorhanden und enthält durchaus jede Menge Wasserstoff, den man auch mit der richtigen Technologie dann nicht nur als Stützmasse, sondern auch als Brennstoff verwenden könnte. Schwierig wird es natürlich wirklich, wenn man dann jetzt alles so Schritt für Schritt nachrechnet und auch noch die Impulserhaltung berücksichtigt dieser Masse, die ja eine andere Geschwindigkeit hat als das Raumschiff selbst. Ich glaube, das ist dann so komplex, dass man es auch letztlich nicht nachrechnen kann, was ja aber gut ist für den Science-Fiction-Autor. Dann, wenn etwas nicht nachzurechnen ist, dann kann man natürlich auch mit gutem Gewissen sagen, das ist so. Und das wäre für mich hart genug, sozusagen, wenn es nicht ausgeschlossen ist. Also für mich ist wichtig, dass es nicht völlig unmöglich ist, sondern dass es grundsätzlich möglich ist, dass so etwas passiert. Und davon würde ich in dem Fall schon ausgehen. Ich denke, man müsste tatsächlich auch den Antrieb und den Ausstoß sozusagen trennen, weil sonst hat man natürlich wirklich die Ausstoßgeschwindigkeit der Fusionsreaktion an sich und die ist natürlich ein hartes Limit, was man eben durch so eine Trennung aufheben würde.
Ich bin damals von Open Cycle Fusionstriebwerken ausgegangen, die also wirklich direkt das, was bei der Fusion entsteht, dann halt auch nutzen, um es hinten rauszuschmeißen. Mhm. Aber in einer Sache muss ich dir recht geben, sobald du das interstellare Medium nutzt, egal wofür, ob nur als Treibmasse oder als Brennstoff, ist die ganze Rechnung, die ich vorher gerade eben dargelegt habe, hinfällig. Dann kann ich natürlich deutlich höhere Geschwindigkeiten erreichen, weil wenn ich das Zeug unterwegs aufsammle, muss ich es nicht schon mitnehmen und spare mir damit einen Haufen Energie, um das Zeug erstmal überhaupt auf Geschwindigkeit zu bringen und so weiter. Also da kann ich dann die Raketengleichung austricksen und auch auf deutlich höhere Geschwindigkeiten kommen, absolut. Und das Buch, von dem du gerade sprichst, mit Alpha Centauri, habe ich gelesen, den ersten Teil zumindest. Ich habe das mit großer Faszination, dieses Raumschiff bewundert. Hätte dazu einige skeptische Fragen gehabt, aber vom Prinzip her auf jeden Fall eine gute Idee. Dass, wenn, wie gesagt, wenn man das
aber du konntest ja nicht nachrechnen. Ja.
Genau, das war das Wiese. Hätte ich sehr gern getan. Aber wie gesagt, nee, wenn du das interstellare Medium nutzen kannst, ist das alles hinfällig. Das wäre dann halt dieser Bussard-Kollektor, glaube ich, wurde es mal genannt. Ist auch schon ein sehr altes Konzept.
Wie funktioniert sowas? Ich erinnere mich daran, dass du mir mal vorgerechnet hast, wie lange so ein Plasmaschweif ist von so einem extrem stark beschleunigten Raumschiff. Und der ist ja um ein x-faches länger als das Raumschiff selbst. Wird das nicht alles verbrennen, was da hinterhergezogen wird?
Hinterhergezogen, ja, du musst es vorne dran packen. So ein Bussard-Kollektor, das wird üblicherweise dargestellt als ein riesengroßer magnetischer Trichter, der halt vor dem Raumschiff aufgespannt wird und dann halt interstellares Medium, also hauptsächlich Wasserstoff halt einsammelt, irgendwie dem internen Prozessen des Raumschiffes zuführt und entweder als Treibmasse verwendet wird oder im Fall von Wasserstoff eventuell sogar als Fusionsbrennstoff. Solche Konzepte gab es schon lange und ich glaube, die sind aber alle ziemlich weit fallen gelassen worden. Also wie gesagt, von diesem Bussard, Ramjet habe ich schon lange nichts mehr gehört. Aber auf jeden Fall könnte man dadurch hypothetisch sich sehr viel Masse sparen, die man von Anfang an mit einpackt und damit die Masse des Raumschiffs deutlich geringer halten und auf die Weise natürlich dann auch höhere Geschwindigkeiten halten. Also wenn ich unterwegs was einsammeln kann, wunderbar. Das ist ja auch der Grund, warum ein Düsenjet in der Erdatmosphäre so wunderbar funktioniert, weil ich eben das, was ich hinten rausschmeiße, vorne einsammeln kann, Luft. Ich mache die nur innen drin schnell und schmeiße hinten wieder raus. Wenn ich das Prinzip irgendwie auf den Weltraum übertragen kann, dann kann ich da ähnliche Effekte erzielen und, wie gesagt, die Raketengleichung austricksen.
Brandon hat noch eine Anmerkung dazu. Ich sah den Finger schon nervös hochzuckern.
Also es wird da ganz wichtig sein, dass wir auch das interstellare Medium, dass wir durchqueren wollen, irgendwann auch vorher schon ein bisschen erforschen. Also auch deshalb wird Wissenschaft im Umkreis des Sonnensystems, so in der Form, wie es Voyager zum Beispiel jetzt macht, spannend sein, weil es natürlich eine Rolle spielt, welche Relativgeschwindigkeit dann dieses interstellare Medium im Vergleich zum Raumschiff auch hat. Auch da gibt es durchaus Strömungen sozusagen, die ja von den Sternen angetrieben werden und auch von der Bewegung der Sterne durch das Medium und so weiter. Und das zu wissen, wo sozusagen welche Strömung ist, wie im Meer letztlich, wie im Ozean sozusagen, die alten Segelschiffe damals, die mussten auch die Strömungen beachten und auch da wird man, wenn man dann ein Raumschiff zu einem fernen Stern schicken wird, auch vorher erstmal rausfinden müssen, wo sind denn da günstige, für uns günstige Strömungen, wo wir eben nicht so negativen Impuls noch auffangen, mit uns einfangen sozusagen, weil wir dann so einen Kollektor vor dem Raumschiff herschleppen. Also das eröffnet noch ganz spannende Forschungsmissionen auch vorher.
Wobei ich da ja einfach, also rein designtechnisch jetzt schon mal Einwände hätte, so ein Riesentrichter vorm Raumschiff, das sieht doch nicht aus.
Magnetischer Trichter. Das heißt, ich spanne ein riesengroßes Magnetfeld vorne auf. Das stört dann die Optik nicht so. Aber ja, okay. Sieht nicht schön aus. Ich habe so ein paar Konzepte gesehen. Optisch ist das nicht so der Brüller, muss ich ganz klar sagen. Also Aerodynamik ist damit auf jeden Fall hinüber.
Jetzt haben wir schon viel über kinetische Energie gesprochen, aber nicht über die Kollision mit interstellaren Zeug. Wie schützt sich so ein Raumschiff überhaupt davor? Also gibt's da einfach eine Grenze, dass man sagt, okay, schneller geht nicht, weil sonst ist jede Kollision gleich nukleare Apokalypse für das Raumschiff? Oder gibt's da gute Konzepte, an die man auch theoretische Konzepte? Brandon, fangen wir vielleicht mal bei dir an.
Man kann natürlich sich das Ganze mit Feldern sozusagen darum herum schützen, so insofern die Teilchen, vor denen man sich schützt, darauf reagieren sozusagen. In die Expanse sieht man das ganz gut, wie sich Raumschiffe da vor Beschuss schützen, nämlich sie tun es gar nicht. Sie sichern einfach nur, dass wenn da sowas durchfliegt, sozusagen möglichst wenig von dem Impuls des Ganzen auf das Raumschiff übertragen wird und dass gleichzeitig die Leute nicht dadurch sterben. Insofern ist das wahrscheinlich die bestmögliche Strategie, das Schiff so zu konstruieren, dass es nicht kaputt geht, dass möglichst wenig von dem Impuls übertragen wird, dass es dem also wenig Widerstand entgegensetzt, sozusagen. Wenn man sich sowas Fluffiges vorstellt, was da durchs All fliegt, dann es ist natürlich weniger gefährdet, als wenn das so ein irgendwie hart aus Stahl ist und das gleichzeitig halt nur bei einem direkten Treffer auf einen Menschen, der Mensch dann entsprechend gefährdet. Und wenn das an ihm vorbeifliegt, dann passiert ihm nichts. Also ich denke, das wäre so wahrscheinlich für längere Strecken, die man unterwegs ist, das erfolgreichere Konzept. Also wahrscheinlich werden die Raumschiffe dann eher so wie Wattebäusche aussehen, die dann durchs Weltall fliegen und gar nicht so, wie wir uns das heute vorstellen, so Monstren aus Stahl und sonst was.
Interessanter Gedanke, ja, das gar nicht so empfindlich machen. Oder wenn man es halt in einem Watte-Raumschiff ist, stelle ich es mir jetzt auch spontan schwer vor, Menschen irgendwie sinnvoll unterzubringen. Aber man muss halt gucken, dass man ganz vorne an den Bug bei so einem Raumschiff, das extrem schnell durchs interstellare Medium flügt, nicht die allerempfindlichsten Bordsysteme hinpackt. Was ich in meinem Roman zum Beispiel gerne mache bei Raumstationen, um die vor Strahlung zu schützen, ist, dass die Wassertanks außen haben, die dann gleichzeitig auch noch als Strahlungsschutz eben funktionieren, weil Wasser ist recht gut darin, zum Beispiel Protonen, die einen Großteil der kosmischen Strahlung ausmachen, abzufangen. Und sowas könnte man auch in solchen Raumschiffen dann umsetzen, die man vorne halt wie gesagt irgendein Strahlungsschild reinpackt, sei es ein Wassertank, wobei man das Wasser dann auch für andere Sachen nutzen kann, als Treibmasse oder für die Besatzung zur Verfügung zu stehen, zum Trinken und Duschen oder was auch immer. Solche Sachen. Fällt mir gerade ein, sehr schön ist das eine meiner Lieblings-Science-Fiction-Romane, Das Lied der fernen Erde von Arthur C. Clarke umgesetzt. Da sind auch interstellare Raumschiffe und die haben vorne einen riesengroßen Klotz Eis an den Bug gepackt, der sich dann im Laufe der Zeit abnutzt. Und das war auch der Aufhänger des Buches. Der musste dann halt irgendwann, mussten sie irgendwo anhalten bei einem anderen Sternsystem, um diesen Eisschild wieder vorne zu regenerieren, um dann weiterfliegen zu können, weil sie sonst schutzlos gewesen wären. Also ein bisschen Strahlungsschild, denke ich mal, wird man brauchen, in welcher Form auch immer, vorne am Bug. Und natürlich das Raumschiff so unempfindlich machen gegen Treffer wie irgend möglich, was Brandon vorgeschlagen hat, ist natürlich noch viel besser. Also eine Mischung aus beidem wirst du dann bringen müssen.
Was man vielleicht auch gerade als Autor manchmal vergisst, ist, es entwickelt sich natürlich nicht nur die Antriebstechnik weiter, sondern auch generell Technologie und Gesundheitswesen und so weiter. Und man könnte natürlich auch annehmen, dass einfach die Astronauten, die dann mitfliegen, kleine Nanomaschinen im Körper haben, die jeden von ionisierender Strahlung verursachten Schaden sofort ausbessern und damit vielleicht sogar einen entsprechenden Schutz zumindest davor unnötig machen. Also auch das wäre ein mögliches Szenario, glaube ich.
Okay, ich habe jetzt ganz viel Strahlungsschutz gehört. Ist denn die Kollision irgendwie mit einem interstellaren Staubkorn oder sowas kein großes Problem? Ich stelle mir halt vor, wenn zwei Sachen mit extremer Geschwindigkeit aufeinanderprallen, dass es dann irgendwie einen großen Kaboom gibt. Ist das naiv, Ralf?
Nö, überhaupt nicht. Ist so. Tut weh. Und zwar richtig weh. Also so ein Staubkorn mit wie viel Prozent auch immer der Lichtgeschwindigkeit tut richtig weh. Nur sind Staubkörner schon im interplanetaren Medium relativ selten und im interstellaren noch seltener. Über intergalaktisch, glaube ich, lassen wir es mal raus, damit es dann noch weniger. Aber es gibt welche, gar keine Frage. Und wenn man mit sowas zusammenknallt, ja, trifft aber prinzipiell dasselbe zu, wie gerade eben das Raumschiff so unempfindlich machen, wie geht, gegenüber solchen Kollisionen. Ne? Oder halt vor einem dicken Schild, der das abhält. Also was derzeit verwendet wird oder das beste Mittel ist gegen Mikroasteroiden, die irgendwelche Raumsonden oder sowas schützen, sind Whipple Shields. Das heißt, das sind dünne Schichten von Metall, die in einer gewissen Distanz zueinander geschichtet sind. Und wenn so ein extrem schnelles Objekt dann auf die erste Platte des Whipple Shields trifft, wird da ein Riesenhaufen Energie schon mal freigesetzt und der Whipple Shield auf jeden Fall, wie gesagt, diese Platte dann halt auch atomisiert. Aber das, was dann halt da entsteht, ist ein Schauer kleineren Teilchen mit niedriger Geschwindigkeit, die dann von der nächsten Schicht des Schildes abgehalten wird und so weiter und so fort. Also irgend sowas wird man sich einfallen lassen müssen, um solche Kollisionen dann irgendwie überleben zu können.
Brandon hat auch noch eine Idee dazu, wie wir uns schützen.
Also letztlich sind zwei unterschiedliche Philosophien, die man verfolgen kann. Die eine wäre, sich mit möglichst wachsenden Schilden zu schützen. Und ich weiß nicht, weil wir ja, klar, wenn man sagt, wir sind eh nur bei maximal 2,5% Lichtgeschwindigkeit, dann könnte das funktionieren. Bei 20% der Lichtgeschwindigkeit wird es dann wahrscheinlich schwierig, weil natürlich durch die wachsenden Schilde auch die Masse wiederum zunimmt und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dann wichtiger wird, dass, also wir können das Teilchen sozusagen nicht verhindern, das Staubkorn, aber wir können verhindern, dass es seinen Impuls auf unser Raumschiff überträgt. Insofern, wenn das quasi irgendwo auftrifft, das ist ja nur witzig, ist ja wirklich winzig in der Regel, wenn es ein Staubkorn ist. Und wenn das nur an der Stelle einen Schaden verursacht quasi und sofort durchfliegt und vielleicht beim Austritt nochmal einen Schaden verursacht, aber ansonsten nichts überträgt, wenn das Material des Raumschiffes sozusagen so konstruiert ist, dann passiert dem Raumschiff im Grunde auch nichts, weil es ist ja wirklich nur an einem kleinen Punkt aufgetroffen. Es muss nicht automatisch mit seiner Energie das ganze Raumschiff zerstören sozusagen, sondern eben wirklich nur an Ein- und Austrittspunkt möglicherweise. Und da muss man es einfach möglichst schnell durchlassen sozusagen, ohne große Schilde. Mit jedem zusätzlichen Schild vergrößert man sozusagen die Möglichkeit für das Teilchen seine Energie zu übertragen an das Raumschiff. Und da könnte eben dieses Wattebällchen-Modell eine Alternative sein.
Jetzt würde ich gerne nochmal, nachdem wir jetzt schon interstellar reisen mit bis zu 20% Lichtgeschwindigkeit, nochmal auf unseren Episodentitel zurückgreifen und gucken, was kommt denn jenseits des Raketenantriebs? Also welche anderen Antriebstechniken haben wir denn noch im Programm? Also wir haben schon so ein bisschen eine geschnitten mit dem Laser und wahrscheinlich einem zugehörigen Segel, aber das wäre wahrscheinlich jetzt nichts, was uns auf 20% Lichtgeschwindigkeit bringt. Was sind denn aber so die Techniken? Vorhin kam schon mal sowas wie Warp-Antrieb, wurde schon mal genannt. Und
Antimaterie.
Antimaterie. Was ist mit Wurmlöchern?
Jetzt gehen wir schon in den FTL-Bereich, ja.
Da müssen wir nicht hingehen, aber ich wollte mal noch mal so ein paar andere mögliche Techniken, über die man ja in der Science Fiction immer mal wieder auch liest, noch mal in den Ring werfen und gern eure Meinung dazu hören.
Antimaterie hatten wir schon kurz drüber gesprochen. Das ist ja im Wesentlichen nichts Neues, sondern die effizienteste Möglichkeit, Energie zu gewinnen. Und was man dann mit der macht, wäre ja wiederum ein was rauswerfen sozusagen. Insofern ist es keine neue Qualität, sondern halt noch ein bisschen effizienter. Da glaube ich, wie Ralf, auch nicht wirklich daran, weil es einfach so viel Nebenbedingungen gibt, um die zu speichern. Erstmal die Antimaterie. Und man muss sie auch erzeugen. Und das ist auch nicht so leicht. Es gibt keine Reservoirs, die man da anzapfen könnte. Insofern dürfte es schwierig sein, auch gerade wenn man zu anderen Sternensystemen damit reisen möchte, müsste man ja quasi die Beschleuniger, indem man die Antimaterie herstellt, mitnehmen, um dort nachtanken zu können und so. Also es wäre alles etwas schwierig. Insofern glaube ich, das ist das einzige Konzept, was man so einigermaßen aus Physik heute ableiten kann, dass Warp Drive tatsächlich ist. Das geht natürlich dann auch wirklich in Richtung schneller als das Licht zu sein. Aber gibt da einige spannende Konzepte dazu, die zeigen, dass das mit herkömmlicher Physik vereinbar ist, unter der Voraussetzung, dass es tatsächlich negative Energie gibt.
verdammt nah an Star Trek tatsächlich. Das Grundprinzip ist, Brandon, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, ich stecke da nicht ganz so tief drin, muss ich zugeben, ist der Alcubierre Drive, der ist in den 90ern entwickelt worden, zumindest das theoretische Konzept, wo es halt wirklich darum geht, ein Raumschiff kann sich nach Einstein innerhalb des Raumes nicht schneller als mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, aber der Raum selber kann einige lustige Dinge machen. Also das Weltall expandiert zum Beispiel mit mehr als Lichtgeschwindigkeit. Expansion des Weltalls heißt ja, je weiter zwei Punkte voneinander entfernt sind, umso schneller entfernen sie sich noch weiter voneinander. Und wenn man da so an die Grenzen des Weltalls geht oder des bekannten Weltalls, dann kommt man tatsächlich an zwei Punkte, die sich mit Überlichtgeschwindigkeit voneinander entfernen. Das heißt, der Raum selber hat diese einsteinsche Einschränkung definitiv nicht. Und die Grundidee von solchen Warp-Ideen ist halt, dass man dann den Raum selbst so formt, dass man dort halt solche Effekte nutzen kann und im Zweifelsfall auch überlichtschnell fliegen kann. Das heißt, man staucht den Raum vor dem Raumschiff zusammen und dehnt ihn dahinter wieder. Und wie man sich dann innerhalb dieser Warp-Blase bewegt, das geht dann locker mit Unterlichtgeschwindigkeit. Aber der Raum selber innerhalb der Blase, der bewegt sich halt schneller als Licht. Und das widerspricht tatsächlich nicht dem Herrn Einstein und seinen bösen, bösen Einschränkungen. Allerdings, um solche Warp-Blasen zu erzeugen, das hat der Herr Alcubierre damals auch schon ausgerechnet, sind irrsinnige Energiemenge nötig oder sogar negative Energie und solche Geschichten, die halt noch nicht mal hypothetisch in der Physik wirklich irgendwo verankert sind. Es gab seitdem einige Ansätze, das ein bisschen effizienter zu gestalten, dass man halt nicht mehr ein Vielfaches der Energie des gesamten Universums benötigt, um irgendwie so ein Mini-Warp-Blase zu erzeugen. Aber so richtig praxistauglich ist das, glaube ich, immer noch nicht. Brandon, korrigier mich.
Ja, tatsächlich. Hast du sehr schön erklärt. Hätte ich nicht besser gekonnt. Man ist jetzt, wenn ich mich nicht irre, ungefähr so bei der Masse eines Planeten in Form von Energie, die man bräuchte, um so eine Warpblase zu erzeugen. Aber im Vergleich dazu, wie es losging sozusagen, tatsächlich mit der Masse des Universums, ist es schon mal ein ordentlicher Fortschritt. Ich würde jetzt keine Voraussagen wagen, wie weit man dann in 20 Jahren sind, ob man dann vielleicht das noch weiter reduzieren konnte, würde ich eigentlich schon davon ausgehen, dass da noch was geht. Insofern bei Energien in Richtung Masse eines kleineren Mondes, denke ich, das halte ich schon für erreichbar, auch im Sinne der weiteren Entwicklung der Menschheit. Also wenn man auch sich mal anschaut, wie unsere Energieerzeugung jetzt über die letzten 100 Jahre schon mal angestiegen ist und das jetzt extrapoliert mit der gleichen Wachstumsgeschwindigkeit auf die nächsten 500 Jahre, dann ist die Energie eines Mondes durchaus realistisch sozusagen. Mir fällt jetzt keine heutige Technologie ein, mit der das möglich wäre, aber auch das kann man sich wahrscheinlich einfach nicht vorstellen. Also auch uns vor 100 Jahren hätten sich die Leute ja schlecht das wahrscheinlich vorstellen können, wie wir heute unsere Energie erzeugen. Insofern würde ich der Zukunft das schon zutrauen, dass sie das auch hinkriegen werden. Es wird tatsächlich, so viel ich weiß, in allen Konzepten negative Energie nach wie vor benötigt. Und das ist so ein bisschen das Grundproblem, weil man, also es ist einfach so, man stellt dann Gleichungen über diesen Warp Drive auf, die man aus der allgemeinen Relativitätstheorie ableitet und stellt dann eben fest, dass, um diese Gleichung zu lösen, an einer Stelle diese negative Energie ins Spiel kommen muss. Nun ist es so, dass bei allem, was man aus der allgemeinen Relativitätstheorie ableitet, man Gleichungen aufstellen kann, die wunderbar mathematisch korrekt sind, wo man aber nie 100% weiß, ob die auch in der Realität existieren. Also auch so Konzepte wie das Wurmloch, was du schon angesprochen hast, sind rein theoretisch möglich, aber wir wissen nicht, ob die in der Realität existieren. Und da ist eins dieser Konzepte ist eben auch diese negative Energie, weil wir haben ja alle gelernt, Energie kann gar nicht negativ sein, sozusagen, die muss immer positiv sein und das würde dem direkt widersprechen und wahrscheinlich auch enorme Schwierigkeiten mit der Thermodynamik bringen, wenn es das gäbe und alles sowas. Also da bin ich noch skeptisch, ob sich das sozusagen vereinbaren lässt dann. Aber als Autor kann man natürlich auch mal optimistisch sein und sagen, klar, finden wir irgendwann raus und dann gibt's das. Und zumindest theoretisch, das Prinzip ist wirklich so, dass es mit der Relativitätstheorie vereinbar ist.
Da kann ich an dieser Stelle ausnahmsweise auch mal was beitragen, allerdings nur angelesen, weil 2021 hat ein Göttinger Forscher, Dr. Erik Lenz, ein Paper veröffentlicht, in dem er also diese Theorie vom Warp-Antrieb untersucht hat und also hat dieses Problem der negativen Energie umgangen, indem er irgendwie einen Konstrukt erschaffen hat, mit dem so ein Warp-Antrieb auch ohne negative Energie möglich wäre. Da endet jetzt schon wieder mein Know-how. Wir packen das mal in die Shownotes. Aber also offensichtlich scheint es schon Physiker zu geben, die an Konstrukten rumrechnen, dass Warp-Antrieb auch ohne negative Energie möglich sein könnte.
Ach, wir müssen einfach nur die Lithium in ausreichender Menge finden und schon ist alles gut.
Easy. Wurmlöcher hatten wir jetzt drüber gesprochen, also mathematisch, ja, physikalisch noch nie irgendwie beobachtet. Haltet ihr das für möglich oder ist es dann eher, selbst wenn es die geben würde, dass man die beobachtet, dass man da auf keinen Fall durchreisen könnte? Ralf?
Ui, Wurmlöcher, ja. Sind auf einem ähnlichen Level, wie Brent gerade schon gesagt hat, wie diese Alcubierre, also Warp Drive. Theoretisch möglich, aber unter dermaßen exotischen Bedingungen und auch vor allen Dingen Bedingungen, die halt in der aktuellen Physik noch nicht so wirklich gefunden worden sind. Wie eben auch negative Energie, glaube ich, spielt auch da wieder eine Rolle, wenn man so ein Ding zumindest stabil halten will und das auch nur für Mini-Wurmlöcher und allein schon die Energiemenge, die nötig sind, um so ein Ding zu erzeugen und stabil zu halten, also aber dann auch wieder, glaube ich, in einer ähnlichen Größenordnung wie das, was wir gerade schon mit dem Warp Drive gesagt haben. Das heißt, da müssten wir nach E gleich mc² ganze Monde oder Planeten dann in reine Energie umwandeln. Von daher halte ich auch das für eher fragwürdig. Auf der anderen Seite, jetzt muss ich mal kurz den Optimisten spielen, auch Gravitationswellen waren zu Anfang ein sehr hypothetisches Konstrukt, das aus Einsteins Gleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie folgte. Und die sind ja nur seit einigen Jahren dann auch tatsächlich experimentell nachgewiesen worden. Das heißt, viele von den Sachen, die Einstein vorhergesagt hat oder die mit seinen Gleichungen möglich sind und von anderen Leuten dann halt gezeigt worden sind, haben sich schon als ja doch näher an der Realität herausgestellt, als man es ursprünglich gedacht hat. Von daher ganz ausschließen kann man nichts, aber mit aktueller Technologie ist da nichts zu machen in Richtung Wurmlöcher. Da sind noch viele, viele Durchbrüche in der Physik notwendig.
In der Regel umgehen das die Science-Fiction-Autoren, die das benutzen, ja auch, indem sie einfach annehmen, dass die von irgendeiner fortgeschrittenen Zivilisation, die uns Millionen Jahre voraus ist, errichtet wurden und wir finden die dann nur und fliegen halt durch, ohne sie verstanden zu haben. Das ist quasi der einfachere Weg wahrscheinlich, das als Autor zu benutzen.
Würde aber jetzt nicht per se die Hard-Science-Fiction-Autoren hier vor katastrophale Probleme stellen, wenn man so einen Weg mal gehen würde, weil es theoretisch physikalisch möglich wäre.
Ja, also es gibt schon so ein paar Probleme, die man sich anschauen müsste, so Sachen wie Gleichzeitigkeit, also wie schnell ist so ein Transport durch ein Wurmloch und könnte man damit das Raumzeitgefüge in Unordnung bringen und so, also ja, könnte auch noch ein paar technische Schwierigkeiten bringen, man könnte, weil man ja letztlich faktisch einen überlichtschnellen Transport hat, sowas bringt alle möglichen Optionen für Paradoxa dann hervor, wenn man da ganz frei wäre sozusagen, und diese Wurmlöcher durchs Universum zu legen, wie man möchte, könnte man da schon ganz schön Unordnung stiften, glaube ich. Also das wird man sehen, ob es da tatsächlich erlaubt ist.
Aber diese Konzepte, die zumindest gemäß der Theorie möglich sind und nicht fundamental irgendwelchen derzeit als allgemein als gültig anerkannten physikalischen Gesetzen widersprechen, sind aus meiner Sicht schon mal für den Hard-Science-Fiction-Autor sehr viel leichter verdaulich als irgendwelche vollkommen absurden Geschichten. Also von daher kann man die durchaus noch der Hard-Science-Fiction zurechnen, je nachdem, wie man sie definiert. Also ja, da sind zumindest, wie gesagt, gewisse Konzepte dahinter, die noch was mit Wissenschaft zu tun haben, auch wenn die technische und praktische Umsetzung in weiter, weiter Ferne liegt oder möglicherweise sogar niemals irgendwie zum Tragen kommt, nennenswert.
Also du bist kein Fan des Pilzantriebs von Star Trek Discovery durch den Pilzraum?
Nein. Ich war auch generell kein Fan von Star Trek Discovery. Aber ich gebe zu, es war nicht nur der Pilzantrieb, der mich rausgekickt hat. Aber
das kann ich mir vorstellen.
Vom Storytelling her einige Probleme, die mich irgendwie... Also ich kann mich da auch mit vielen Sachen anfreunden. Und ob Star Trek jetzt zur Hard Science Fiction gehört oder nicht, darüber kann man auch sicherlich vortrefflich streiten. Der Pilzraum eher nicht. Aber ich kann ja auch nicht harte Science Fiction sehr genießen. Star Wars als das Paradebeispiel, sofern sie nicht irgendwie verzweifelt und vollkommen an der Realität vorbei versucht, irgendwie Physik mit reinzubringen. Und das macht Star Wars aus meiner Sicht sehr gut. Die ignorieren einfach alles und sagen, ist überlichtschnell, Punkt, aus, Ende, fertig. Hyperraum, alle Probleme gelöst. Ich habe dem schönen Namen gegeben und gut ist. Das ist auch legitim, aber das ist halt dann definitiv keine Hard Science Fiction mehr, gar keine Frage.
Brandon, hast du noch was?
Ja, ich wollte nur als kurze Ergänzung sozusagen, wenn wir jetzt das Wurmloch als Abkürzung im Raum-Zeit-Kontinuum sehen, dann würde es natürlich auch Zeitreisen ermöglichen, was auch eine spannende Geschichte für Science-Fiction-Autoren und Leser sein könnte, weil man natürlich da dann wieder in das Zeitreise-Genre kommt und zwar mit einer doch letztlich realistischen Voraussetzung. Also wenn es die gäbe, dann wäre das schon recht spannend und würde ganz viele Möglichkeiten eröffnen. Dann könnte man natürlich auch wieder fragen, hätten wir da nicht schon längst einen Besucher aus der Zukunft haben müssen und so. Also
wenn ich an unsere Folge zu Zeitreisen denke, ist mir in Erinnerung geblieben, dass die Physik uns das nur in die Vergangenheit ermöglicht und dass daran würden auch Wurmlöcher nichts ändern, oder?
Nur in die Zukunft.
Ah, oh, falsch abgespeichert. Nur in die Zukunft, okay.
Die Party von Stephen Hawking, die er ausgerichtet hat für Zeitreisende, das war cool, wo er dann alleine auf der Party war und hatte die Einladung erst danach verschickt. Das war lustig.
Aber beim Konzept des Wurmlochs wäre ja schon inklusive sozusagen, dass ich die Koordinaten im Raumzeitkontinuum wählen kann und die, also rein koordinatentechnisch wäre jetzt Vergangenheit oder Zukunft jetzt kein signifikanter Unterschied sozusagen, der das ganze Konzept dann durcheinander wirft.
Das ist wahrscheinlich gegen die Regeln der Simulation. Gibt es denn noch irgendwelche Antriebstechnologien, also theoretische, irgendwas aus der Zukunft, was wir vergessen haben?
Eine, die man vielleicht noch nennen sollte an dieser Stelle, ist der M-Drive aus meiner Sicht, weil der ja auch einigen Wirbel in der wissenschaftlichen und ja auch in der Science-Fiction-Autoren ausgelöst hat. Das heißt, einige Leute glauben herausgefunden zu haben, dass man mit irgendwelchen Mikrowellen in geschlossenen Behältern tatsächlich irgendwie einseitig Schub bewirken kann, zwar in einem minimalen Maß, aber einige Leute glauben, das sogar experimentell nachweisen zu können oder schon nachgewiesen zu haben. Allerdings sind die Effekte so winzig klein, dass da Messfehler eine riesengroße Rolle spielen und das ist auch meine persönliche Einschätzung, diese Effekte, die ja die Leute glauben, gemessen zu haben, eher auf irgendwelche äußeren Störeinflüsse zurückzuführen sind, die sie noch nicht vollständig im Griff haben. Allerdings wird dieses Konzept auch von einigen durchaus namhaften Institutionen so weit ernst genommen, dass sie da, glaube ich, eigene Forschungsgruppen auch mit finanzieren. Ich glaube, die NASA hat da zumindest mal in der Richtung sich das angeguckt oder tut es aktuell immer noch, ich weiß es gar nicht. Auch wenn dieser M-Drive sogar einige fundamentale Gesetze der Physik ja definitiv über den Haufen werfen würde. Also zum Beispiel die Impulserhaltung wird dadurch verletzt und dieses Konzept der Impulserhaltung hat sich schon sehr bewährt über die Jahrhunderte, in der Physik betrieben wird.
Ja, in Dresden gibt es auch eine kleine Gruppe, die das sich insofern damit beschäftigt, als sie es versuchen nachzumessen sozusagen. Das ist ja immer wichtig in der Experimentalphysik, dass man solche Behauptungen nachmisst und irgendwann, glaube ich, wird man tatsächlich auch feststellen, dass wenn man genau genug misst und alle Störungen rausschmeißt, dass da kein Effekt mehr übrig bleibt, weil einfach die Impulserhaltung sowas Zentrales ist, wenn wir die aufgeben müssten und das müssten wir ja dann, wenn das EM-Drive funktionieren würde, dass es mir nicht realistisch erscheint.
Freut mich sehr, dass wir da einer Meinung sind. Ja. Aber man muss ganz klar sagen, wenn da doch was dran wäre und das irgendwann mal unabhängig reproduziert werden kann, diese Ergebnisse, wäre das natürlich ein absoluter Gamechanger, nicht nur in der Physik im Allgemeinen, sondern auch für die Raumfahrt, weil das wäre dann halt ein Antrieb, der nicht auf dem Rückstoßprinzip basiert wie die Rakete. Soll heißen, dann könnte man sich wieder diese ganze Geschichte mit der Raketengleichung und Treibmasse mitnehmen sparen, sondern einfach irgendwo aus dem Nichts Impuls erzeugen. Wäre schon schön, aber ich fürchte, der Konjunktiv wird uns erhalten bleiben.
Das ist halt letztlich das Gleiche wie der Baron von Münchhausen, der sich an der eigenen Nase aus dem Sumpf gezogen hat. Ich glaube, es ist schon der richtige Vergleich dazu, ja. Weil genau das so funktioniert das letztlich. Das zieht sich an der eigenen Nase durchs Universum. Und ob das jetzt so funktionieren wird, glaube ich nicht so ganz.
Aber es ist ja spannend, das widerspricht ja irgendwie auch allem, was man sonst so an auch Basisphysikverständnis hat. Trotzdem hat die NASA dem ganzen Versuchsaufbau und alles gewidmet. Das ist ja schon erstaunlich. Gibt es denn irgendwelche mathematischen Modelle dahinter, die das erklären oder
gibt es
nur Messungen?
Es gibt Versuche, das zu erklären, die aber nicht so wirklich weite Akzeptanz finden. Aber ich meine, dass das mal für ernst genommen wird, ist auch normal und wichtig. Also man, nur weil etwas mit der aktuellen Physik nicht übereinstimmt, muss es ja nicht falsch sein automatisch, weil wir wissen ja, dass unsere Physik durchaus noch ihre Grenzen hat und alles, was darüber hinausgeht, ist ja auch sehr spannend für Physiker. Und man muss halt dann sehr genau nachmessen und wenn das jemand übernimmt, dann, und die NASA ist ja durchaus da, auch sind ja die Richtigen sozusagen, dann sollte man das auch tun. So ähnlich war es ja auch bei der kalten Kernfusion zum Beispiel, die ja eine Zeit lang Thema war, wo man auch was gemessen hat am Anfang und aber je genauer man nachgemessen hat, desto weniger wurde dann der Effekt und schließlich merkte man, dass da nicht wirklich was Positives rauskommt und ist dann jetzt inzwischen kein Thema mehr. Aber wenn das geklappt hätte, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich neue Physik.
Man hat es quasi weggemessen.
Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass da was dran ist, und ich denke mal, das ist auch der NASA und allen anderen Gruppen bewusst, die sich damit beschäftigen, die ist winzig klein. Aber wenn man dann feststellt, es ist doch was dran, dann sind das halt echte Gamechanger. Das ist entweder für die Raumfahrt im Speziellen oder für die Physik im Allgemeinen. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall, auch solche sehr spekulativen Ideen sich schon mal genauer anzugucken und dann halt auch eine kleine Gruppe zu finanzieren. Wie gesagt, vermutlich, wie in den allermeisten Fällen, wie Brandon gerade schon aufgezählt hat, mit dem Ergebnis, dass man am Ende sagt, nee, war eine nette Idee, aber ist nicht, vergesst es.
Gibt es noch andere Konzepte, die wir nicht erwähnt haben?
War das das Honorverse oder sowas, wo die irgendwie schwarze Löcher sich vor den Bug des Raumschiffs werfen, sich davon dann anziehen lassen oder irgend sowas? Weiß nicht, ob wir das im Rahmen dieser Folge wirklich näher beleuchten sollten.
Das geht dann Richtung Pilzantrieb. Dass
ich das gar nicht kann. Ja. Aber alles, was physikalisch so ein bisschen fundiert ist, also da fällt mir jetzt nichts Neues mehr ein. Etwas, was wir noch nicht genannt haben oder noch nicht explizit genannt haben, ist das Sonnensegel, wobei das sehr nah an dieses Lasersegel drangeht, was wir schon kurz angerissen haben, wobei man halt nicht die Energie von irgendwelchen riesengroßen Laserkanonen nimmt, sondern halt den Sonnenwind, der von der Sonne immer abgestrahlt wird oder halt von anderen Sternen, hat aber auch das Problem, dass man da sehr, sehr große Segel braucht, um an nennenswerte Geschwindigkeiten ranzukommen. Und zweitens bleibt das Problem des Bremsens dann. Ich kann also nur von der Sonne weg mit dem Wind, also kreuzen gegen den Sonnenwind wird, glaube ich, schwierig physikalisch.
Was ist noch mit Space Tether für Flüge innerhalb des Sonnensystems?
Space was?
Space Tether, da hatte ich mal von gehört, dass es, wenn wir sowas wie einen Weltraumaufzug hätten, dass man dann auch im Grunde genommen an einem langen Kabel eine Fangvorrichtung bzw. Schleudervorrichtung für Raumschiffe anbringen könnte und dann über die Rotation des Planeten Raumschiffe durchs Sonnensystem hin und her schießt, quasi von der Erde zum Mars, dort aufgefangen werden und entweder abgebremst oder weiter beschleunigt, dass das einen relativ, ja, treibstoffneutrale Möglichkeit wäre, Raumschiffe oder Fracht durchs Sonnensystem zu transportieren.
Fällt wieder in den Bereich der Jules Verne'schen Kanonen, die wir ganz am Anfang schon genannt haben, oder halt Launch-Ansatz, die Space-Tasse, die ist halt dann irgendwo im Orbit, ist dieses Ding dann halt installiert, das dann Raumschiffe aufnimmt und beschleunigt und dann halt von sich schmeißt, ist halt auch wieder eine Möglichkeit, dem Raumschiff extern Energie zuzuführen oder und halt Geschwindigkeit zuzuführen, ohne dass es die über das Raketenprinzip selbst erzeugen muss. Und daher, ich habe zugegebenermaßen keine Ahnung, wie weit solche Konzepte technisch in irgendeiner Weise schon erforscht worden sind. Theoretisch gibt es das Konzept, gar keine Frage. Würde ich aber, wie gesagt, vom Konzept her mit diesem Spin-Launch durchaus gleichsetzen, wenn auch auf definitiv höherem Niveau, gar keine Frage. Und so ein Raumschiff dann nicht nur zu beschleunigen, sondern damit eventuell sogar am Ziel einzufangen, da wird es dann auf jeden Fall ingenieurtechnisch sehr interessant. Und interessant heißt knifflig.
Ja, Skyhook ist sonst auch noch eine andere
Begrifflichkeit. Ja, genau, so, das war es. Ja, ja, genau.
Dann hätte ich jetzt vielleicht abschließend noch eine Frage an euch beide. Nicht als in der Science-Fiction, sondern was denkt ihr, wie in 200 Jahren in der Zukunft die Raumfahrt aussehen wird? Vielleicht fangen wir bei Brandon an.
Also ich glaube, dass wir auf Raketen verzichten werden, wenn es darum geht, von der Erdoberfläche in den unteren Erdorbit zu kommen. Da wird es meiner Meinung nach Aufzüge geben, Weltraumaufzüge, die quasi dafür zuständig sind für den ersten Schritt. Und dann wird es oben aus dem Orbit zu den anderen Planeten entweder mit sehr effizienten Raketentriebwerken, je nachdem, wo man hin möchte sozusagen, oder eben mit Fusionsantrieben zu anderen Himmelskörpern gehen, aber so das Dauern sozusagen mit diesem, gerade diese Gravitationsloch, in dem wir uns hier auf der Erdoberfläche befinden, das immer wieder durch Raketenantriebe zu überwinden, ist einfach sehr ineffizient auf Dauer und das werden wir eher vermeiden, denke ich. Also und da alles finden, wo wir das sozusagen aus dem Orbit heraus erledigen können, das meiste.
Und sind wir dann noch auf Sonnensystem beschränkt, oder?
Ja, also wir werden uns jetzt, also Reisen zu fernen Sternen sind schon außergewöhnlich sozusagen. Ob wir in 200 Jahren schon Warp Drive haben, wäre ich fast ein bisschen skeptisch. In 500 Jahren bestimmt, aber in 200 Jahren könnte knapp werden. Also so wie bei Star Trek, dass wir irgendwie 2050 das entwickeln, das halte ich für unmöglich. Man muss natürlich sehen, inwieweit die Menschheit in 200 Jahren überhaupt noch gibt und so. Da gibt's ja dann mit KI und so weiter spannende Entwicklungen. Aber wenn es uns noch gibt, dann denke ich, werden wir uns auch also in 200 Jahren schon auf das Sonnensystem beschränken. Und da gibt es auch nicht so viele Möglichkeiten. Also man kann natürlich Rohstoffe gewinnen im System und man kann sämtliche Industrie auf den Mond auslagern und die Erde zu einem neuen Paradies machen vielleicht, wenn man das möchte. Man kann auch anfangen, den Mars zu besiedeln und ein bisschen bewohnbarer machen. Aber es ist schon der nähere Umkreis, denke ich, in dem wir uns bewegen werden.
Ralf.
Okay, ich sehe zwei Szenarien. Entweder wir sind in 200 Jahren schwer damit beschäftigt, mit monströs aufgemotzten V8-Motoren durch irgendwelche Wüsteneien auf der Erde zu dröhnen, oder die KI betreibt Raumfahrt.
Der Verbrenner muss bleiben.
Für Mad Max auf jeden Fall.
Deutscher Podcast.
Stell dir Mad Max mit dem Elektroantrieb vor, also das tut es irgendwie nicht, sorry. Nee, also wenn es die Menschheit in 200 Jahren noch gibt oder auch wenn es sie nicht gibt, also kann ich mir gut vorstellen, dass Raumfahrt da weitestgehend an künstliche Intelligenzen ausgelagert worden ist. Und da die es nicht so eilig haben, auch zum nächsten Stern zu kommen, wird denen ein Ionenantrieb, egal mit welcher Energiequelle der jetzt befeuert ist, durchaus reichen. Und dann sind die halt mal ein paar hundert oder tausend Jahre unterwegs, tut denen nicht weh. Ob Menschen jemals solche Reisen antreten werden, da habe ich meine Zweifel. Ob Menschen innerhalb des Sonnensystems dann noch durch die Gegend reisen, schwer zu sagen. Also die aktuellen KI-Entwicklungen finde ich persönlich sehr beängstigend und lande automatisch eigentlich immer bei dystopischen Szenarien, in denen Menschen keine ganz so große Rolle mehr spielen. Oder halt, wie gesagt, V8-Motoren.
Das ist dann das positive Szenario.
Ja, aber unter der Bedingung, dass all das nicht eintritt, ja, kann ich mich Brandon weitestgehend anschließen.
Philipp, hast du noch was?
Nö, also wenn wir jetzt nicht noch die ganz obskuren Dinge aus dem Hut zaubern wollen, wie Antigravitation oder dergleichen, wovon Ralf und Brandon wahrscheinlich Herzattacken bekommen.
Och, nicht mal. Es gab bis vor einigen Jahren noch die Hypothese, dass Materie und Antimaterie sich gegenseitig nicht anziehen, sondern abstoßen. Das wäre dann Antigravitation gewesen. Ist leider mittlerweile durch Experimente widerlegt, diese Hypothese, aber das wäre dann da tatsächlich Antigravitation gewesen. Wobei halt wieder mit Antimaterie und allen Nebenwirkungen, die die hat. Von daher ist das leider jetzt wirklich raus aus dem Spiel. Zu meinem tiefen Bedauern. Ich hätte das unheimlich schön gefunden, wenn da die experimentellen Ergebnisse in die andere Richtung gezeigt hätten. Aber unter den Gegebenheiten leider Antigravitation, da, boah, unterhalte ich mit Ivan drüber.
Also. Nein. Ich meine ja nur, wenn wir die obskuren Dinge rauslassen. Ja,
also Antigravitation ist wirklich, das ist gut, dass wir Antigravitation rausgelassen haben, weil das ist wirklich, also so jenseits von allem, was die Physik so bisher herausgefunden hat. Und auch alleine, weil Gravitation ja keine Kraft ist, wie man sich das, also insofern ist das Anti schon, ergibt da überhaupt keinen Sinn sozusagen in dem Zusammenhang. Und ja.
Okay, dann würde ich vorschlagen, wenn wir es an der Stelle haben, packen wir es ein.
Jawohl.
Super. Dann sage ich erstmal Ralf und Brandon, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und auch all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank fürs Dabeisein. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Das war eine weitere Episode von Treecorder, dem Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philipp Tree. Alle Infos zu dieser Episode findest du in unseren Shownotes unter treecorder.de. Schön, dass du dabei warst und wir würden uns sehr freuen, dich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen.
Raffi höre ich jetzt nicht mehr. Hört ihr mich noch?
Ich höre dich, aber Raffi nicht.
Ja, ich hatte mich gemutet.
Also. Hast du die Aufnahme gestoppt?
Nee, er sagt, stopping, something went wrong. Try again, aber ich kann nicht auf den Knopf drücken.
On the air, also Vorsicht, okay. Was ihr sagt.
Ja,
Aftershow-Party.
Genau.
Ich meine, zu wenig kontrovers. Noch für die Aftershow-Party und so.
Ja, genau. Ja, keine Ahnung, wie ich das jetzt stoppe. Der Stoppknopf ist ausgegraut. Okay, dann drücke ich jetzt mal End Session for All. Dann sehen wir uns gleich nicht mehr. Erstmal schönen Dank und schönen Tag noch.
Tschüss, alles gut.
Ciao.
Ciao.
Jetzt geht selbst das nicht.